Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Die Zerstörung von Moscheen und Kirchen gehörte in der umkämpften Kaukasusregion Bergkarabach zur Kriegsstrategie. Wer hier die Geschichte zu seinen Gunsten umschreiben will und welche Rolle dabei vermeintlich religiös motivierte Provokationen spielen, dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über zölibatär lebende Protestanten im fränkischen Kloster Triefenstein und wir stellen einen Hamburger Pastor vor, der sich als Seelsorger um Schausteller kümmert, eine Branche, die besonders unter der Corona-Krise leidet. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Wem gehört Bergkarabach? Schon seit mehr als 100 Jahren streiten Armenien und Aserbaidschan um die Kaukasusregion, zuletzt in einer bewaffneten Auseinandersetzung im vergangenen Jahr. Unter russischer Vermittlung kam im November eine Waffenruhe zustande, doch der Kampf um Macht und Einfluss in der Region geht weiter. Derzeit wird er vor allem mit Bildern geführt, wobei es auch um gegenseitige religiöse Provokationen zwischen den christlich geprägten Armeniern und den mehrheitlich muslimischen Aserbaidschanern geht. Mit der Zerstörung religiöser und kultureller Denkmäler soll offenbar auch die Geschichte umgeschrieben werden, wie Christina Nagel berichtet.
Schon vor diesem Krieg war die Liste der zerstörten Kulturgüter, der geschändeten religiösen Stätten lang. Grabmäler, Klöster, Paläste und Brücken wurden geschliffen, Kirchen und Moscheen entweiht. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die jahrtausendealte Siedlungsgeschichte umschreiben zu wollen, mit aller Gewalt. Im Internet kursieren Bilder von zerstörten Moscheen. Die Wände mit Parolen beschmiert, der Boden übersät mit Kot und Dreck von Schweinen und Kühen, von Geisterstädten und Siedlungen, die nur noch aus Ruinen bestehen. Es sind Bilder aus Gebieten, die zuletzt von Armenien kontrolliert wurden und die für den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev eines klar belegen. Aserbaidschans historische Wurzeln in der Region sollten gekappt werden. Denkmäler und historische Gebäude wurden armenisiert, Moscheen zerstört, das historische und kulturelle Erbe vernichtet. Jetzt aber, nach dem Sieg, daran lässt der Präsident keinen Zweifel, werde die historische Wahrheit wiederhergestellt. Die symbolträchtige, hart umkämpfte Stadt Shusha, die armenisch Shushi heißt, soll dabei eine besondere Rolle spielen. Ich erkläre die Stadt Shusha zur Kulturhauptstadt Aserbaidschans. Das historische Stadtbild soll wiederhergestellt werden, so Aliyev. Dass der Präsident dabei an die multikulturellen und multireligiösen Viertel von einst denkt, gilt als unwahrscheinlich. Im Netz gäbe es genügend Videos, die zeigten, was gemeint sei, sagt der armenische Journalist David Alavedjan. Aserbaidschanische Soldaten, die auf die Kuppeln alter armenischer Kirchen klettern, das Kreuz runterwerfen, die sich auf unseren nationalen Steinkreuzen fotografieren lassen. Sie entweihen und zerstören alles, was mit dem Christentum zu tun hat, damit keine Spuren bleiben. Die grüne Kirche in Shushi sei praktisch zerstört und die alte, ehrwürdige Kathedrale aus weißem Kalkstein mit Parolen in schwarzer Farbe beschmiert worden. Während des Krieges waren bereits Raketen ins Dach der Kathedrale eingeschlagen. Die Bilder des Cellisten Sevak Avanesyan, der inmitten von Schutt und zerstörten Kirchenbänken spielte, sorgten für Trauer und Wut im Netz. Ein Kollateralschaden, ist der aserbaidschanische Journalist Farid Garramanov überzeugt. Aserbaidschan zerstört nicht gezielt das christliche Erbe. Im Gegenteil, es seien zuletzt immer wieder christliche Denkmäler im ganzen Land restauriert worden. Allerdings heißt es von armenischer Seite ganz im Sinne der staatlichen aserbaidschanischen Geschichtserzählung. Und in der spielten nicht die Armenier eine entscheidende Rolle, sondern die Kaukasus-Albaner. Die Sorge ist deshalb groß, dass Kirchen und Baudenkmäler ihrer armenischen Inschriften beraubt und albanisiert werden könnten. Auch das Kloster Dadivank, das für die armenisch-apostolische Kirche von besonderer Bedeutung ist. Einige Schätze wurden deshalb vor der Übergabe der Region an Aserbaidschan nach Armenien gebracht. Zurzeit steht das Kloster unter dem Schutz russischer Friedenstruppen. Eine Expertenkommission der UNESCO hat angeboten, eine Bestandsaufnahme der wichtigsten Kulturgüter beider Seiten vorzunehmen, sie zu dokumentieren, um so für Schutz zu sorgen. Doch noch gibt es kein grünes Licht für die Mission. Im erbitterten Streit um die Deutungshoheit der Geschichte und der Kultur Bergkarabachs, um Macht und Einfluss, gilt selbst die UNESCO als parteiisch.
Über die Zerstörung kultureller und religiöser Denkmäler im Bergkarabach-Konflikt war das Christina Nagel. Heute übrigens führt Russlands Präsident Putin in Moskau Gespräche mit dem aserbaidschanischen Präsidenten und dem armenischen Regierungschef. Es ist das erste Treffen dieser Art seit dem Krieg im vergangenen Jahr. Protestantismus und Ordensleben, das klingt zunächst nach einem Gegensatz. Martin Luther und viele Akteure der Reformation kritisierten das katholische Klosterleben mit seinen Gelübden. Und tatsächlich wurden während der Reformation vielerorts Klöster geschlossen oder zweckentfremdet. Heute aber gibt es einige evangelische Ordensgemeinschaften. Sie bezeichnen sich oft als Kommunitäten, als geistliche Gemeinschaften. Und manche von ihnen pflegen ein Ordensleben, das nicht viel anders ist als in katholischen Klöstern, keusch und bescheiden. So ist es auch im Kloster Triefenstein, wo die zölibatär lebende Christusträgerbruderschaft ihren Sitz hat, hervorgegangen aus einer Kommune der 1960er Jahre. Thomas Klatt war für uns dort.
Es gibt eine wunderschöne Legende, dass ein Mönch auf der Flucht war und hier sich unter dem triefenden Stein, der sich 300 Meter weg von hier im Wald befindet, versteckt hat. Und die Häscher haben ihn nicht erwischt. Und dann hat er gesagt, Herr, ich stifte dir hier eine Kapelle. Seitdem gibt es Triefenstein.
Sagt Christoph Zehentner, im Kloster Triefenstein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Vor 900 Jahren residierten hier die Augustiner Chorherren. Nach langer Zeit des Leerstands und Verfalls kam vor 60 Jahren die Christusträgerbruderschaft und kaufte die Ruine.
Als die Christusträger angefangen haben, 1961, das war so die Zeit der politischen Kommunen, man muss sich für was engagieren, da haben junge Leute um die 20 in der Kirchengemeinde das ernst genommen, was der Pfarrer von der Kanzel gesagt hat. Wenn das wirklich stimmt, wenn Jesus uns wirklich zu den Armen schickt, ja, dann müssen wir unser Leben anders leben, haben eine damals hat man Kommune gesagt, eine WG wird man heute sagen, gegründet. Haben das Geld zusammengeschmissen, das die 5 zum Beispiel verdient haben und haben einen von den 5 ausgewählt und haben den losgeschickt in die, so nannte man das damals, die dritte Welt, zu den Armen.
Noch heute unterhalten die Christusträgerbrüder Hilfsstationen in Afghanistan und im Kongo. Hinzu kommen Stationen der Christusträgerschwestern, von denen sie sich organisatorisch zwar abgespalten haben, mit denen sich die Brüder aber bis heute geschwisterlich verbunden fühlen.
Und das andere, was zur DNA gehört, den Menschen hier in Deutschland nahe kommen, sie zum Glauben einladen, sie zum Glauben ermutigen. Und die Christusträgerbrüder waren die ersten, die vor über 50 Jahren mit moderner Musik Evangelium verkündet haben, die sich mit den Alten in der Gemeinde verkracht haben, weil sie Schlagzeug dabei hatten und Jazz und Rock gespielt haben und so. Daraus ist dann auch später die Gästearbeit entstanden, die Gästehäuser entstanden. Das beeindruckt uns so, was ihr da sagt. Das wollen wir erleben. Können wir euch nicht mal besuchen?
Aus der evangelisch geprägten Jugendbewegung wurde eine klösterliche Gemeinschaft. 3 tägliche Gebete, morgens um 6, mittags um 12 und abends um 6. Dazwischen viel Arbeit am und im Kloster. Ora et labora. 23 Christusträgerbrüder gibt es derzeit. Christian Hauter hat evangelische Theologie studiert und könnte heute wohlbestallter Pfarrer seiner bayerischen Landeskirche sein. Doch er hat sich für Armut und Keuschheit entschieden. Hier heißt er einfach nur Bruder Christian. 15 Jahre ist er auch Prior in Kloster Triefenstein gewesen.
Ich wollte eigentlich nie Pfarrer werden und in der Gemeinde sein. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, man macht da etwas, was man halt so gewöhnt ist. Also ich möchte, wenn, dann etwas von dieser Dynamik der Jesus-Nachfolge in die Welt tragen mit meinem Leben. So wie damals die Jünger, die einfach alles verlassen haben und Jesus nachgefolgt sind, die auch jetzt vor allem mal nicht nach der Altersversorgung gefragt haben, aber auch nicht nach Risiken oder so, sondern einfach gespürt haben, da ist etwas, das ist es wert, das Leben da einzusetzen.
Die Christusträgerbrüder leben ohne Besitz, erhalten nur ein Taschengeld von 50 Euro im Monat. Das Kloster finanziert sich durch die Renten der Brüder, die sie sich früher in einem bürgerlichen Leben verdient haben. Hinzu kommen Spenden und Einnahmen aus Seminaren im Gästehaus. Mittel aus der Kirchensteuer erhalten sie nicht. Zur evangelischen Kirche unterhalten sie aber freundschaftliche Beziehungen. Unterstützt werden die Brüder von Ehrenamtlern oder FSJ-Lern und wenigen Angestellten, etwa in der Küche.
Bei uns ist mehr das Praktische, das Zupacken, was tun. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich evangelisch bin, auch dass wir evangelisch sind. Wir haben einen großen Freiraum. Wir sind ja als gemeinnütziger Verein verfasst, also die Mitgliederversammlung unserer Bruderschaft, die kann letztlich alles bestimmen. Wir könnten auch mit einer Abstimmung den Zölibat für uns abschaffen, wenn wir das wollten. Also das sind wir ganz frei. Oder die Gütergemeinschaft.
Davon ist aber bislang keine Rede. Evangelisch oder katholisch, das sei letztlich auch egal. Mönche wie Brüder verbinde sowieso eine seelische Verwandtschaft, sagt der langjährige Prior.
Und wir haben auch in dem Reformationsjubiläum als Ordensgemeinschaften, katholisch und evangelisch zusammen, diesen Memory of Healings Gottesdienst gefeiert, also der Versöhnungsgottesdienst. Ich bin auch sehr froh, da war der Provinzial von den Augustiner-Eremiten dabei, weil Luther war ja Augustiner-Eremit, miteinander das 500 Jahre Reformation gefeiert. Wirklich, wir haben es wirklich gefeiert. Wir haben es als Ordensfest gefeiert, weil wir gesagt haben, wir brauchen als Ordensleute eigentlich keine Versöhnung, weil wir sind Freunde, evangelisch-katholische und auch orthodoxe. Das ist auch eine tolle Erfahrung, wenn man als Ordensmensch woanders hinkommt, wo andere Ordensmenschen sind, ist man erstmal ein Freund.
Evangelisch sei Kloster Triefenstein, weil die meisten Brüder evangelisch sind. Ökumenisch könnte man aber auch sagen. Ein Bruder ist katholisch und Gustav Fluck ist Reformierter aus Zürich. Früher war er Volksschullehrer. Vor 47 Jahren ging er zu den Christusträgern. Heute, mit 76, ist er einer der Dienstältesten.
Naja, ich hätte schon Schwierigkeiten gehabt, in ein Benediktinerkloster einzutreten, da die Kleiderordnung und dieses große Gewicht von Tradition, da wäre es deutlich schwieriger, etwas zu bewegen.
Ein katholisches Kloster wäre also nichts für Gustav Fluck. Und das ständige Gebet im evangelischen Kloster, stört ihn das nicht?
Es ist immer eine Herausforderung. Ich nehme die Routine als ein Geländer, das mich führen kann. Und wo ich mich mit großen inneren Absenzen doch auch immer wieder mitgezogen oder mitgetragen fühle. Jeder einigermaßen intelligente Mensch, der hat diese Gedanken und stellt sich die Fragen immer wieder. Jeden Tag beim Stundengebet, verschiedene Male, bin ich jetzt eigentlich mit meinen Gedanken bei Jesus oder bin ich irgendwie wieder mal irgendwo anders? Ich betrachte das als eine Hilfe für mich persönlich.
Bereut hat er seine Entscheidung nicht, in ein evangelisches Kloster eingetreten zu sein, sagt er. Ähnlich wie Friedhelm Förster, von Beruf Kinderarzt, der 1987 zu den Christusträgern kam. Er könnte heute gut verdienender Mediziner sein, aber auch bei ihm war es eine bewusste Entscheidung, Leben nur mit Taschengeld. Hier in Franken oder bei seinem Einsatz im Kongo.
Ja, das ist schon fast Exzess, ne? 50 Euro, wir haben angefangen mit 20 deutschen Mark. Ne? Ich lebe in Wanga. Ne? Ich bin dort der einzig verbliebene CT-Bruder. Das ist so ein, für mich ein eigenartiges Ding. Taschengeld auf der einen Seite, auf der anderen Seite verwalte ich ein Budget von 400.000 Euro im Jahr.
Und Familie? Vermisst er nicht eine bürgerliche Existenz, etwa mit Ehefrau und eigenen Kindern?
Ich habe zurzeit so eine kleine Pflegefamilie in Wanga. Ich habe im Haus jetzt, nachdem die Brüder weg waren, habe ich so ein paar junge Leute dort. Und für die bin ich der Papa, ne? Das ist auch mal ganz nett, wenn man so langsam auf das Verfallsdatum sich nähert und sich, dass sich dann plötzlich noch mal ein bisschen in so einer Rolle sieht. Das ist auch was, das ist etwas, was ich dann doch auch sehr schön finde.
Im Kloster Triefenstein allerdings fehlt den Christusträgerbrüdern der Nachwuchs. Bruder wird man erst nach langjähriger Prüfung, sagt der langjährige Prior Christian Hauter. Und Bewerber seien kaum in Sicht. Was müssten sie mitbringen?
Gott von ganzem Herzen lieben zu wollen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, zu wollen. Nicht, dass man das schon kann, aber dass man das will. Dass man also ein Gottsucher ist, kann man so auch sagen. Das ist eigentlich die entscheidende Voraussetzung. Soweit ich das bisher verstanden habe und wahrgenommen habe bei anderen Kommunitäten und Klöstern, ist das immer die wichtigste Voraussetzung, wenn man ins Kloster eintritt, dass man Gott sucht, also Gott suchen will.
Nach 60 Jahren steht der Umbruch bevor. Die Christusträgerbrüder sind ins Alter gekommen. Drei wurden schon auf dem klostereigenen Friedhof beerdigt. Auf dem Klostergelände sieht man aber auch viele junge Menschen. Die vielen freiwilligen Helfer, sogar eine mehrköpfige Familie, ist kürzlich in einem Nebengebäude eingezogen. Ein Hoffnungsschimmer für das evangelische Kloster?
Also es gibt ja dieses berühmte Zitat von dem Karl Rahner, der Christ der Zukunft wird Mystiker sein oder er wird nicht sein. Dass das Gottsuchen das zentrale Thema im Kloster ist, das sage ich natürlich von der Kirche auch. Eine Kirche, die nicht Gottsuche als tiefstes Motiv hat, und dann auch durchaus den Dienst an den Menschen und das Weitergeben zu den Menschen, die wird nicht Kirche sein.
Zölibatär lebende Protestanten im Kloster Triefenstein. Thomas Klatt berichtete, wie aus einer christlichen Kommune in Unterfranken eine evangelische Bruderschaft wurde. Ein Rummelplatz mit Karussell und Riesenrad, mit Gedränge am Autoscooter und Kindern, die für Zuckerwatte Schlange stehen. All das ist unvorstellbar in einer Pandemie, in der es aufs Abstandhalten ankommt. Von heute an gelten in Deutschland einmal mehr strengere Regeln, um die massenhafte Ansteckung mit dem Coronavirus einzudämmen. Für Schausteller, die üblicherweise durchs Land reisen und ihren Lebensunterhalt mit Jahrmärkten verdienen, bedeutet das ein Arbeitsverbot auf unabsehbare Zeit. Friedrich Brandy kümmert sich in Hamburg als Seelsorger um Menschen, die in der Zirkus- und Schaustellerbranche arbeiten. Ada von der Deken hat ihn getroffen.
Die Jahrmärkte mussten schon früh den Stecker ziehen. Ihre Saison hätte im vergangenen Jahr gerade losgehen sollen. Dadurch kreuzte die Pandemie die Pläne der Betreiber von Buden und Fahrgeschäften. In Hamburg ist Friedrich Brandy Seelsorger der evangelischen Kirche für die Schausteller. Seine Gemeinde sieht er normalerweise regelmäßig auf dem größten Jahrmarkt im Norden, dem Hamburger Dom. Dort geht er dann von Stand zu Stand und schnackt.
Wenn ich bei den Geschäften vorbeigehe, freuen sie sich alle, weil das muss man immer mit berücksichtigen, die auch das Gefühl haben, sie sind wertgeschätzt und werden gesehen. Denn das ist ja häufig das Problem, dass die mit flüchtigen Kontakten viel zu tun haben und das auch durchaus auch genießen, aber es eben auch sehr schön finden, wenn sie wissen, da ist ein verlässlicher Ansprechpartner, der ist für mich da.
Der etwas andere Dompastor hat, was überraschen mag, ziemlich viele Aufgaben, die auch in einer üblichen evangelischen Gemeinde anfallen. Zu jeder Dom-Saisoneröffnung gibt es einen Gottesdienst, spätabends, wenn alle Buden geschlossen sind. Er tauft Schaustellerkinder, leitet den Konfirmandenunterricht und schließt Hochzeiten. In den vergangenen Monaten sah er seine Gemeinde nur bei Beerdigungen.
Das muss man sich nicht so vorstellen, dass die Menschen, die Schausteller zu mir kommen und sagen, ach, Herr Brandy, ich habe da ein Problem, sondern sie kommen, wenn ich da bin, dann kommen sie mit ihren Gedanken und Ängsten und Sorgen und Nöten raus. Und jetzt gerade in dieser Corona-Zeit ist das natürlich durchtränkt von Existenzängsten.
An vielen Orten in Deutschland sind Seelsorger wie Friedrich Brandy im Einsatz, die meisten ehrenamtlich. Bei den Schaustellern meldet er sich derzeit vor allem via Messenger. Vor Weihnachten erhielten alle eine Videobotschaft von Brandy. Trost sei schwer zu finden in dieser Zeit, sagt er. Kraft schöpfen könne man nur aus dem Zusammenhalt. Er schließt das knapp vierminütige Video mit:
Also ihr Lieben, bleibt Gott behütet und Gott befohlen. Ich denke an euch und bin mit euch, mit meinen Gedanken und Gefühlen. Euer Friedrich Brandt.
Gesendet aus dem eigenen Arbeitszimmer.
Die Schausteller muss man sich vorstellen wie ein dezentrales Dorf. Also die nicht alle zusammen wohnen, aber wo jeder jeden kennt.
In dieses dezentrale Dorf hineingewachsen ist auch Robert Kirchhecker vom Schaustellerverband Hamburg. Er wurde auf dem Hamburger Dom getauft, seine Kinder ebenfalls.
Es liegt eigentlich daran, dass irgendwie die Schausteller weitestgehend und weitläufig auch sehr viel untereinander verwandt sind. Das ist so. Das ist so die Berufsgruppe. Man muss wissen, ist ja auch ein schwieriger Beruf. Ne? Das ist ja nicht so, dass man da so einfach so reinplumpst und man macht das alles mal so mit, sondern man wird damit groß und man wird damit ja auch dementsprechend aufgezogen.
Der 44-Jährige führt das Geschäft seiner Großeltern weiter. Und Kirchhecker richtet Weihnachtsmärkte in der Hamburger Innenstadt aus. Durch und durch Schausteller. Im vergangenen Jahr hat er vielen Reportern dieselben Fragen beantwortet. Ja, es stehe schlecht um die Branche.
Nennen Sie mir mal einen Berufszweig, der vielleicht anderthalb Jahre ohne Einnahme sein darf und trotzdem ums Überleben kämpft oder nicht dann schon eigentlich gestorben ist. Ne, da sind wir dann schon in gewisser Hinsicht, muss man einfach auch mal sagen, Überlebenskünstler.
Über die gesamte Stadt verteilt durften einige Buden aufmachen. Immerhin, das half einigen. Andere Kollegen fahren jetzt Bagger auf Baustellen, arbeiteten für die Müllabfuhr oder als Lastwagenfahrer. Besonders die Betreiber von Fahrgeschäften hätten es schwer. Da hingen hohe Investitionen dran. Aber verunsichert seien alle.
Diese Ungewissheit, wie lange dauert das Ganze noch? Ne? Ab wann geht's denn jetzt wieder los? Geht's denn auch wirklich im Sommer wieder los? Und die Frage ist, wie geht's dann wieder los? Ne, haben wir noch mit vielen Einschränkungen zu kämpfen? Haben wir noch weitestgehend mit den ganzen Auflagen, die wir jetzt hätten durchführen müssen bei einer Veranstaltung, haben wir die im Sommer auch noch? Und das muss man einfach mal sagen, da ist natürlich der Umsatz, den wir unbedingt und dringend benötigen, gar nicht so zu machen.
Der geräumige Wohnwagen, in dem Kirchhecker normalerweise die meiste Zeit des Jahres auf dem Heiligen Geistfeld lebt, parkt nun schon zu lange auf dem Betriebsgelände in einem ländlichen Teil in Hamburgs Osten. Dort lebt er mit Frau und drei Kindern, bis es wieder losgeht. Das besondere, unstete Leben der Schausteller beeindruckt Pfarrer Brandy immer wieder.
Am Anfang, als ich das vor 10 Jahren begonnen habe, habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ihr immer ständig auf Achse sein könnt. Ja, ich kann gar nicht verstehen, war dann die Antwort, wie ihr ständig an einem Ort wohnen könnt.
Und auch der Glaube spiele für viele Schausteller eine besondere Rolle. Ökumenisch und recht religiös.
Das muss man sich so vorstellen, dass die Schausteller gewohnt sind, in einer gewissen Abhängigkeit zu leben oder mit dem Unverfügbaren umzugehen. Also die sind abhängig vom Wetter, ob das Wetter gut ist, ob die Leute kommen, ob irgendwie gerade Fußball-WM ist oder ob die Behörden den Zuschlag geben. Also die wissen, ich habe nicht alles in der Hand. Und deswegen haben sie ein Gespür für religiöse Fragen und für Gott, der irgendwie über allem ist. Und das finde ich immer sehr erstaunlich. Und ich verstehe meine Aufgabe als Pastor dann darin, diesem diffusen religiösen Gefühl eine Sprache zu geben oder das mit der Tradition zu verknüpfen. So, das ist meine Aufgabe.
Für die Schausteller hofft Seelsorger Friedrich Brandy, dass es bald wieder weitergehen kann. Mit dem Rummel, dem Vergnügen, dem Gedränge vor den Buden und Fahrgeschäften auf dem Hamburger Dom. Denn für seine Gemeinde ist es die Lebensgrundlage.
Krise statt Kirmes. Ein Seelsorger kümmert sich um Schausteller. Ada von der Decken berichtete. Und das war Tag für Tag an diesem Montag. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Aufruhr in den USA. Wie groß ist der Schaden für die Demokratie? Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.